Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit den Spielzügen von Mythos World beschäftigen. Und zwar sind Spielzüge die eigentlichen Spielregeln des Spiels. Stefan, wie funktioniert denn ein Spielzug?
Also Spielzüge organisieren die Spielregeln, die sonst bei anderen Rollenspielen vielleicht in langen Kapiteln im Buch verteilt sind, auf kleine handliche Module. Also ein Spielzug, ich kann ihn so lange vergessen, das ist das Schöne an diesen Regeln, ich kann sie so lange vergessen, bis sie mir sagen, dass sie jetzt gerade gebraucht werden. Dafür hat jeder Spielzug einen Auslöser, einen Wenn-Dann-Satz, der mir sagt, wenn du XY tust, dann folge diesen Anweisungen und dann führt mich dieser Spielzug durch einen kleinen Regeltext, der mir sagt, was muss ich würfeln und was passiert bei welchem Würfelergebnis, also bei Folgen. Teilerfolgen oder Misserfolgen. Und damit sagt mir der Spielzug dann, auf welche Weise ich die Geschichte weitererzählen muss. Also was soll ich jetzt einbauen in unsere Erzählung? Was passiert mit meiner Spielfigur? Und wie geht's weiter? Und dann kann ich weitererzählen, bis ich zum nächsten Mal auf einen Auslöser eines Spielzugs komme. Und so habe ich eben diese Handvoll an kleinen Regelmodulen, die mir wie so Trittsteine helfen, in der Geschichte voranzukommen und immer neue Wendungen in die Geschichte einzubringen.
Und das sind ja alles ganz klassische Dinge, die man ohnehin tun würde innerhalb einer Cthulhu-Runde, wie zum Beispiel nach etwas suchen oder sein Wissen kundtun, jemanden überzeugen oder eben dem Wahnsinn standhalten, wenn man das schreckliche Ding aus den Abflüssen sieht.
Genau. Die Spielzüge sind ein großes Mittel, um das Genre abzubilden, in dem man sich bewegt. Und zwar indem, wenn man ein PBTA-Spiel schreibt, überlegt man sich, ja, was sind denn so die Handvoll an Aktionen, die in dieser Geschichte, die wir erzählen wollen, in dem Genre, das wir haben wollen, wichtig sind? Was sind die, um die sich die Geschichte dreht? Da, wo neue Erkenntnisse gewonnen werden, da, wo Konflikte gelöst werden, da, wo neue Probleme aufkommen. Und diese Stellen sind in diesen Spielzügen verregelt. Wie gesagt, es können Kämpfe sein, Schlagen oder Schießen beispielsweise. Was passiert, wenn ich jemanden überzeugen möchte, wenn ich rausfinden möchte, ob jemand lügt? Und wir wollen uns drei davon mal etwas genauer ansehen. Der erste wäre nach etwas suchen.
Und zwar geht's dann darum, wenn man nach einem Gegenstand oder einer Information sucht, würfle ich plus Intelligenz, also den Modifikator dazu.
Genau, das könnte alles Mögliche sein. Also nach einem Gegenstand oder Information suchen, das könnte sein, dass ich in der Bibliothek bin und Bücher wälze, um etwas über ein Wesen herauszufinden, von dem ich gehört habe.
Das könnte aber auch sein, dass ich mich in Arkham umhören muss, um den Journalisten zu finden, der diese merkwürdige Story geschrieben hat, über die Hügel in Dunwich.
Genau, immer wenn ich Gegenstände oder Informationen suche, würfle ich auf Intelligenz. Und dann sagt mir dieser Spielzug, was passiert. Es gibt immer drei Abstufungen. Ich würfle zwei sechsseitige Würfel und rechne meinen Attributswert dazu, der irgendwas zwischen plus 2 und minus 2 ist. Wenn das Gesamtergebnis dann eine 10 oder mehr ist, ist es ein voller Erfolg. Das würde bei etwas suchen bedeuten, ich finde einen nützlichen Gegenstand oder eine hilfreiche Information. Punkt. Das ist das, was die Regeln mir sagen. Und dann kann ich die Spielleitung anschauen und kann mir Hand aufhalten und sagen, möchte einen nützlichen Gegenstand oder eine hilfreiche Information.
Das wäre sozusagen dein Wurf auf Verborgenes erkennen, ist gelungen.
Richtig. Und dann muss die Spielleitung mir auch das geben. Da gibt es noch keinen Rum. Die Spielzüge sind also auch dazu da, dass auf beiden Seiten des Tisches Regeln herrschen, an die man sich hält und die für alle Seiten funktionieren. Hier steht, kann man darauf achten, nicht du findest genau den Gegenstand oder die Information, die du gesucht hast. Hier steht, du findest einen nützlichen Gegenstand oder eine hilfreiche Information. Das heißt, die Spielleitung hat noch einen gewissen Spielraum, was sie mir denn gibt. Sie muss mir etwas geben, was mir auch hilft. Das darf nicht einfach Quatsch sein. Aber es muss nicht zwingend genau das sein, was ich gesucht habe. Also da gibt es etwas über Spielraum.
Ich finde, das ist ein Bereich, der ist noch relativ klar und hier habe ich eben den Erfolg erzielt und ich kriege das, was ich eigentlich gesucht habe, mehr oder weniger. Jetzt kommt aber der interessante Teil, wenn der Wurf nicht ganz so erfolgreich war, eben ein Teilerfolg, eine 7 bis 9, dann brilliert sozusagen dieses Spiel meiner Meinung nach, weil das ist der interessante Teil. Was passiert in dieser Situation, wenn ich eben mich nach dem Journalisten umhöre in Arkham?
Wenn das Würfelergebnis, das Gesamtergebnis meiner Probe 7, 8 oder 9 ist, das ist ein Teilerfolg und dann finde ich einen Gegenstand oder eine Information, aber muss aus einer Liste wählen. Der Spielzug gibt mir dann 5 Optionen vor, Komplikationen, die auftreten können, die ich auch bekomme. Und zwar, der Gegenstand oder die Information ist nur bedingt brauchbar. Das könnte vielleicht sein, das Buch, was ich finde, da wurden die wichtigsten Seiten rausgeschnitten. Und ich kriege nur so halbe Informationen. Und die Person, die die Informationen hat, der Journalist, der wird selber beschattet und kann nicht offen sprechen oder so. Das ist eine Komplikation. Das zweite wäre, du bringst dich oder deine Verbündeten in Gefahr. Das heißt natürlich, die Spielleitung kann entscheiden, was für eine Gefahr das wohl sein könnte. Ich gebe damit der Spielleitung die Erlaubnis, ja, gib Informationen, aber du darfst mich oder meine Verbündeten, meine Freunde, Kollegen, jetzt in Gefahr bringen. Das kann sein, dass Schlägerbanden mir nachstellen, das kann sein, dass Monster, das mich meinen Träumen heimsucht, mich erwischt, während ich ein kurzes Nickerchen mache. Irgendetwas in der Art darf ich dann machen.
Der nächste Punkt, den finde ich etwas vager als die anderen. Und zwar heißt der Punkt, du verpasst eine Gelegenheit. Was ist damit genau gemeint?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Die Spielleitung weiß natürlich, was im Hintergrund abläuft. Die hat sich überlegt, was für dunkle Mächte agieren im Verborgenen, was für Pläne haben die, was für Ziele haben. Und dann ist das etwa die Aussage, wie es ist Zeit vergangen und in dieser Zwischenzeit ist etwas passiert. An einer anderen Stelle hättet ihr eine Chance gehabt, etwas zu erreichen. Also zum Beispiel, ihr habt das Buch gefunden, aber ihr habt länger gebraucht und jetzt ist der Journalist bereits abgereist oder so. Also ich kann zeigen, es passiert etwas, die Welt bewegt sich weiter, während ihr hier Spuren sucht. Das ist im Grunde dieser Punkt.
Das wäre doch auch im Grunde eine gute Methode, um die Zeitleiste, die man vielleicht als Spielleitung vorbereitet hat, abzuarbeiten. Das heißt also, wenn der Mythos sich in Arkham ausbreitet und das Monster mit den 1000 Zähnen Leute tötet, dann könnte du verpasst eine Gelegenheit auch bedeuten, dass du zu lange gebraucht hast für deine Nachforschung und wieder ein weiteres Opfer aufgefunden wird.
Zum Beispiel. Oder kann sagen, du findest das Buch, das Buch verweist aber eigentlich auf ein noch anderes Buch. Du fragst, wo ist das denn? Ach, es wurde gerade ausgeliehen. Der Herr ist gerade zur Tür raus.
So. Okay, genau. Und ist in Richtung Dunwich unterwegs, ja.
Die letzten beiden Punkte von den fünf, die man sich wählen kann, ist dann geht's etwas in die Spielmechanik. Das wäre, du entdeckst etwas Furchteinflößendes. Und das bedeutet, das ist eine Eigenschaft, regeltechnische Eigenschaft. Etwas Furchteinflößendes, das können Kreaturen sein, das können aber auch Entdeckungen sein, die ich mache, die mit dem Mythos zusammenhängen und daher für den menschlichen Geist furchterregend sind und mir Angst einjagen können. Was könnte das sein?
Das könnte natürlich sein, dass ich im Laufe meiner Ermittlungen in Innsmouth herausfinde, dass dieser komische Look, den die Leute hier haben, noch eine ganz andere Bedeutung hat und dass ich nun von den Leuten beobachtet werde, auch aus den mit Bretter verschlagenen Häusern heraus. Es könnte aber natürlich auch einfach sein, dass ich im Laufe meiner Ermittlungen vielleicht eine schrecklich grausam zugerichtete Leiche auffinde, auf einer plötzlichen Art und Weise.
Als Spielleitung, wenn ich die jetzt wäre, würde ich zum Beispiel sagen, ja, du findest den Journalisten und du findest auch seine Aufzeichnung über den Fall, aber der Journalist ist tot und ist übel zugerichtet worden. Das kann ich auch machen. Als Spielleitung habe ich diese Möglichkeit. Du bekommst deine Informationen, die du wolltest, aber es wird Furcht einflößen. In der Testrunde, die ich mal gespielt habe, da wurde das übrigens so auch gemacht, dass die Charaktere ein Buch gesucht haben. Die Spieler wussten, sie suchen eigentlich ein Mythosbuch. Und indem sie gesagt haben, wir entdecken etwas Furchteinflößendes, da haben sie mir auch vermittelt, jetzt darf bitte auch dieses Mythosbuch kommen, wenn du magst.
Ah, ich verstehe.
Ja, das fand ich sehr geschickt. Und da haben sie gesagt, nee, wir wollen jetzt schon, sie wollen, die Charaktere sind jetzt bereit, in die Tiefen des Wahnsinns abzutauchen an diesem Punkt. Und haben mir die Erlaubnis gegeben, jetzt den Mythos reinzubringen. Das ist eben auch dieser Punkt. Der Spielzug hier, also die Option des Spielzuges, sagt noch, der Bedrohungsgrad ist ein mittlerer Bedrohungsgrad. Bedrohungsgrade sprechen wir dann später noch.
Wichtig bei diesem Element ist eben, gerade bei dem Beispiel, was du gerade erwähnt hast, der Spieler sucht hier aus, was er haben möchte, nicht der Spielleiter.
Das ist absolut richtig und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist eine Besonderheit von Mythos World. Und das ist zunächst natürlich irritierend, dass bei einem Horrorspiel der Spieler oder die Spielerin so viel Einfluss auf das hat, was dann passiert. Man muss es aber etwas andersrum verstehen. Wir haben jetzt hier 5 Punkte und ich wähle eines davon. Die sind alle nicht gut natürlich und es ist immer eine harte Wahl. Nicht, eigentlich möchte ich, dass nichts davon passiert. Ich möchte nicht, dass Müll in Gefahr bekommen. Ich möchte nichts verpassen. Ich möchte eigentlich keine Angst haben. Ich möchte auch die ganze Information haben. Aber eins davon muss ich wählen. Und es ist zum einen natürlich eine Art, dass der Horror auf eine Weise eskaliert, der für die Spielenden, der am Tisch in Ordnung ist. Ganz oft hat man so, ja, Spielleiter-Willkür, jetzt, der Spieler, der kann ja alles machen, nimmt mir da alles wieder weg. Das ist hier nicht so. Wenn ich eins wähle, zum Beispiel sage, okay, darfst du jetzt Angst einjagen, ich möchte etwas Furchteinflößendes finden, dann sagst du auch, ich möchte nicht, dass die Information nur bedingt brauchbar ist. Ich möchte nicht, dass Verbündete in Gefahr kommen. Ich kann also gewisse Dinge ausschließen, die ich nicht am Spieltisch gerade haben möchte, beziehungsweise die nicht passieren sollen, indem ich etwas anderes wähle. Zum Beispiel der nächste Punkt und letzte Liste. Du musst Ressourcen verbrauchen, um das Gesuchte zu finden. Sei es jetzt Geld oder was auch immer. Wenn ich also weiß, ich bin knapp bei Ressourcen, die brauche ich später noch, dann wähle ich etwas anderes als das.
Da kommt dann auch der Punkt des Vermögens ins Spiel, den wir beim letzten Mal in der Charaktererschaffung haben, wo ich als Journalist eher hier auf dem Arbeiterspektrum geblieben bin und Jenny als Antiquarin eben in die High Society aufgestiegen ist durch ihr Vermögen.
Ja, richtig. Das sind alle Sachen, die ich im Auge behalten kann. Und ich muss immer abwägen, worauf kann ich gerade am ehesten verzichten oder meine Figur am ehesten verzichten, ja, sei es jetzt Geld oder geistige Gesundheit. Und was will ich auf jeden Fall behalten, selbst wenn es schlimm wird? Und wenn ich allerdings meinen Wurf ganz schlecht würfle und nur eine 6 oder noch weniger habe, dann darf ich gar nichts von all diesen wählen, sondern dann darf die Spielleitung einen ihrer Spielzüge ausführen. Das ist in der Regel schlecht für mich. Und diese Spielleiterspielzüge, ja, das bedeutet vor allem dann dieser Schutz, den mir dieser Spielzug bietet, indem er der Spielleitung genau sagt, was sie mir jetzt geben oder geben muss oder antun darf, der fällt dann weg. Und dann passieren in der Regel schlimme Dinge für mich, durch die ich dann wieder durch muss.
Im Beispiel des Journalisten, den man sucht für die Information, könnte es sein, dass der nicht nur tot aufgefunden wird, sondern das Ding, was ihn getötet hat, ist noch immer da und hat nun Witterung aufgenommen und sucht die Charaktere jetzt heim.
Genau. Dann würde sich auf kurz oder lang der nächste Spielzug ergeben, nämlich der Gefahr trotzen. Wenn das Ding, was den Journalisten auf dem Gewissen hat, hinter mir her ist, wird es mich irgendwann angreifen. Und dann greift der nächste Spielzug und ich muss der Gefahr trotzen. Wie heißt denn da der Auslöser?
Hier heißt es, wenn du versuchst, drohender Gefahr zu entgehen oder ein Hindernis zu überwinden, entscheide, wie du das tun willst. Und dann gibt es die Auswahl der 5 Attribute. Das heißt also, möchte ich mit roher Kraft entgegenhalten? Das wäre dann mit Stärke würfeln. Möchte ich mit schnellem Ausweichen entgegenhalten? Dann wäre es Geschwindigkeit. Wenn ich mit geistigem Widerstand dagegenhalten möchte, dann wäre es Willenskraft. Ich kann natürlich auch je nach Situation mit Charme oder guten Umgangsformen entgegenwirken. Das wäre dann Empathie. Oder vielleicht habe ich auch eine kluge Idee, die mich aus diesem Schlamassel rausbringt. Dann wäre es Intelligenz. Das kommt natürlich ganz auf die Situation an, würde ich sagen. Ich bin mir sicher, dass man sich mit Empathie gegen das Ding mit den 1000 Zähnen nur schlecht wehren kann.
Das käme ganz auf das Ding an. Das ist noch ein Gefühl. Aber tatsächlich ist das wahrscheinlich eher etwas für, wo ich Gefahr laufe, enttarnt zu werden von jemandem, der mein Pass kontrolliert oder der Türsteher mich nicht in den High Society Club hineinlässt. Das sind alles Gefahren oder Hindernisse, die ich überwinden muss, für die ich vielleicht eher Schaden gut umgesetzt brauche.
Und dann funktioniert der Spielzug im Grunde genauso wie jeder andere Spielzug. Das heißt, wir haben ein Ergebnis von 10 oder mehr und ein Ergebnis von 7 bis 9. Was passiert denn bei 10 oder mehr?
Der Spielzug, den kennt man vielleicht aus Dungeon World, ist er so ähnlich. Das ist, der ist ja nützlich in allen möglichen Situationen. Aber bei der 10 oder mehr bedeutet es ganz einfach, du entgehst der Gefahr. Was immer die Gefahr war, ob es jetzt das Ding mit den 1000 Mäulern ist, was dich schnappt, ob der Türsteher dich abweisen würde oder jemand deinen Pass kontrolliert. Diese Gefahr passiert nicht. Du weichst dir aus, du setzt dich hier entgegen. Das heißt, das Ding schnappt dich nicht. Der Türsteher lässt dich doch rein und dein Pass bleibt unkontrolliert. Punkt. Das ist dann so und da gibt's auch nichts dran zu rütteln. Interessant für den Verlauf des Spiels, sagen wir mal, interessanter wird's wieder bei einer 7 bis 9. Da entgehst du der Gefahr auch. Nicht vergessen, 7 bis 9 ist immer noch ein Teilerfolg. Es ist kein Misserfolg, sondern du entgehst der Gefahr auch, aber du zögerst oder machst einen Fehltritt. Irgendwas passiert wieder. Und diesmal bietet dir die Spielleitung 2 Konsequenzen an, zwischen denen du dich entscheiden musst.
Ich finde diese Variante übrigens sehr interessant, weil hier hat dann auch tatsächlich der Spielleiter einen Einfluss darauf. Aber die Wahl liegt letztendlich in der Hand des Spielers. Der Spielleiter hat folgende Varianten, die er dem Spieler vorsetzen kann. Entweder die Gefahr betrifft dich, aber in einem geringeren Ausmaß. Du verlierst wertvolle Ausrüstung. Die Gefahr für dich und deine Verbündeten wird größer. Oder als letztes, du wirst mit einer schrecklichen Situation konfrontiert. Und zwei würdest du jetzt als Spielleiter auswählen, Stefan?
Genau, und das hat folgende Bewandtnis. Zum einen weiß ich ja als Spielleiter am ehesten, wie ich die Situation weiter eskalieren lassen kann. Was ergibt hier gerade am meisten Sinn? Und was für Ideen habe ich, wie die Gefahr, wenn sie denn eintrifft, die Situation verschlimmern könnte? Es ist unwahrscheinlich, dass man immer für alle vier Punkte eine Idee hat. Aber zwei davon, die kommen mir vielleicht dann doch schneller in den Sinn. Zum Beispiel die schreckliche Situation könnte sein, das Ding mit den Mäulern packt mich und zieht sich langsam zu sich hin. Und das zerrt an meinen Nerven und setzt mich in Todesangst aus. Oder ich verliere wertvolle Ausrüstung, das Ding schnappt stattdessen irgendwie meine Waffe und reißt sie mir aus der Hand. Das könnte ich machen. Das andere ist, dass ich in der Lage bin, eine schwere Entscheidung ins Spiel zu bringen. Also A oder B. Das heißt, ich kann dem Spieler, der Spielerin auch direkt sagen, okay, lässt du deine Waffe los oder ziehst du deinen Kumpel jetzt da weg? Ich kann also diese Entscheidung auch im Spiel ganz klar reinbringen und das auch in-game als Entscheidung übermitteln.
Und es sind ja dann wirklich Dilemma, in denen man steckt. Man möchte ja sowohl seinen Freund retten, als auch die Waffe irgendwie behalten. Und da muss man eben auch überlegen, was tue ich jetzt als Ermittlerin oder Ermittler in dieser Situation?
Trotzdem, die ursprüngliche Gefahr, der ich entgehen wollte mit diesem Spielzug, der entgehe ich auch. Das heißt, es ist eine Art, neue Bedrohungen reinzubringen oder die Bedrohung sich wandeln zu lassen, Wendungen reinzubringen und zu zeigen, auf wie viele verschiedene Arten ich eigentlich in Gefahr bin und dass jeweils etwas anderes auf dem Spiel stehen kann, je nachdem, was ich tue.
Und es bleibt im Grunde innerhalb der Erzählung, ja? Also du hast als Spieler immer noch die Möglichkeit, eben Entscheidungen zu treffen. Du schaust nach, wie sich dann dadurch die Situation verändert und wie die Charaktere eben aus diesem Problem wieder herauskommen. Denn das Ding ist ja immer noch da. Auch wenn du jetzt vielleicht der Gefahr gerade entronnen bist, ist jetzt vielleicht dein Freund in Gefahr.
Natürlich gibt es eine Regelebene. Eine Spielfigur kann zum Beispiel Verletzungen davontragen. Aber das ist nicht dass die Ebene, auf der diese Spielzüge funktionieren, sondern die laufen über die Erzählung und aus der Erzählung ergibt sich dann, ob ich verletzt werde oder nicht. Also zum Beispiel, wenn jemand schießt auf mich, oder auf meine Spielfigur im besten Fall, ich trotze der Gefahr und wähle dann, die Gefahr betrifft dich, aber in geringerem Ausmaß. Heißt das, er trifft mich nicht richtig. Das heißt, ich bekomme keine mittlere oder schwere Verletzung, sondern vielleicht nur einen Streifschuss beispielsweise. Und das trage ich mit auf den Charakterbogen ein. Das ist aber erst der Effekt dieser Erzählung, die wir uns gerade überlegt haben. Und von da aus geht es dann weiter. Also die Spielregeln laufen nicht auf der Zahlenebene, wie bei anderen Spielen vielleicht.
Es könnte aber auch sein, dass bei einem Schuss auf dich und bei einem Wurf, den du dann durchführst, eine 6 oder weniger vorkommt. Und dann kann es natürlich durchaus sein, dass du schwer verletzt bist oder vielleicht sogar tot, wenn es ganz hart auf hart kommt.
Das kann sein, genau. Dann schützt mich dieser Spielzug nicht und dann passiert eben das, was die Regeln vorgeben. Zum Beispiel, wenn die Schrotflinte standardmäßig schweren Schaden verursacht. Das sind wieder bei den Bedrohungsgraden. Es gibt 4 Bedrohungsgrade, leicht, mittel, schwer und kritisch. Dann, ja, kriege ich eine schwere Verletzung. Das könnte sein, Schuss in die Brust und dann geht's mit dem Charakter schon langsam zu Ende. Diese Bedrohungsgrade, das ist ganz interessant, sind ein ganz zentraler Regelmechanismus. Das ist eigentlich eine Eigenschaft und die kann für alle Arten von Bedrohungen genutzt werden. Alle Dinge, die bedrohlich sein können, haben einen Bedrohungsgrad. Das können Waffen sein, das können Monster sein, das können Mythosbücher sein. Alle haben einen Bedrohungsgrad, leicht, mittel, schwer oder kritisch. Immer wenn sie etwas Bedrohliches tun, mir gegenüber, sie werden auf mich abgefeuert, sie versuchen mich zu beißen oder ich lese sie und ihr unmenschliches Wissen beanstrengt meinen Geist, dann laufe ich Gefahr, entweder Verletzungen, Krankheiten, Gifte oder eben geistige Störungen auf diesem Grad zu erleiden. Leicht ist noch nicht so schwierig und so weiter. Es schränkt mich entsprechend in der Erzählung ein. Also wenn ich also eine schwere Verwundung habe, dann werde ich nicht einfach so die Wand hinaufklettern können. Weil dann heißt es, ja, in der Erzählung gibt es keinen Sinn mehr. Du bist schwer verwundet. Du musst dich erst darum kümmern. Und bei kritisch, wenn irgendwas davon kritisch erreicht, dann kann es sein, dass es mir zu Ende geht.
Das werden wir uns alles auch nochmal genauer anschauen, wenn wir uns mit dem Kampf beschäftigen. Aber noch wollen wir uns ja erstmal grundsätzlich damit beschäftigen, wie so Spielzüge funktionieren, damit wir dann darauf aufbauend uns so die Auseinandersetzung anschauen können. Es gibt noch einen Spielzug, den wir vorstellen müssen, und der hat auch unmittelbar mit unserer Situation um den Journalisten und das Ding mit den 1000 Mäulern zu tun. Es ist nämlich sich der Angst stellen.
Spiele über den Cthulhu-Mythos für eins bekannt sind, dann ist es Sanity, geistige Stabilität, der Wahnsinn, der auch in diesem Fall natürlich auf sehr plakative Weise irgendwie von den Charakteren Besitz ergreift. Das ist eins der Tropes, die dieses Spiel abdeckt. Und der Angststellen macht genau das. Das heißt, wenn du mit furchteinflößenden Kreaturen, Situationen oder Enthüllungen konfrontiert wirst, furchteinflößend hier als besagte Eigenschaft, dann musst du auf Willenskraft würfeln. Und bei einer 10 oder mehr beim Erfolg widerstehst du der Angst in dieser und in allen ähnlichen Situationen der laufenden Spielsitzung. Wie verstehst du das, Daniel?
Das verstehe ich so, wenn ich es einmal geschafft habe, das Ding mit den 1000 Mäulern zu sehen, mich meiner Angst gestellt habe und das Ding mich nicht erschüttert, also ich nicht wahnsinnig werde bei diesem Ding, dann muss ich das im Laufe dieser Spielsitzung nicht nochmal machen. Dann ist die zweite Konfrontation mit diesem Wesen für mich nicht weiter schlimm.
Genau so ist es. In der nächsten Spielsitzung ist es schon wieder was anderes. Das heißt, man gewöhnt sich da nie wirklich dran, aber für ist auch praktikabel. Für jetzt, für die Sitzung jetzt, können wir es erstmal vergessen, dass du jetzt davor Angst hast. Du hast es geschafft und du musst eben nicht jedes Mal darauf würfeln. Bei einer 7 bis 9 widerstehst du der Angst nur in dieser Situation. Das heißt, das nächste Mal, wo das Ding auftaucht, müsstest du wieder würfeln. Und außerdem wählst du wieder eine von 5 Komplikationen.
Das wären zum einen, du erleidest eine Geistesstörung, deren Grad 1 niedriger ist als der Bedrohungsgrad. Also wir gehen hier von dem Bedrohungsgrad der Kreatur aus in unserem Beispiel. Aber es könnte eben auch ein Buch sein oder vielleicht auch ein merkwürdiges wissenschaftliches Instrument der Migo oder so. Es gibt die weitere Variante, du erleidest eine mittlere Verletzung, du vergrößerst die Bedrohung. Du rennst kopflos davon und als letztes, du verlierst wertvolle Ausrüstung. Und hier liegt die Wahl wieder bei mir, nicht beim Spielleiter.
Als Spielleiter muss ich nur wissen, bei einer 6 oder weniger, beim Misserfolg, dann gibt es für die Spielfigur wahrscheinlich, muss ich nicht, weil das wird ja angeraten, eine passende Geistesstörung genau in der Höhe des Bedrohungsgrades. Das heißt, bei einer 7 bis 9 ist das Erste, was der Spieler oder die Spielerin tun kann, ist die Geistesstörung, die erleidet, niedriger zu drehen. Angenommen, das Ding mit 1000 Mäulern hat einen Bedrohungsgrad von Mittel, dann bekäme ich nur eine leichte Geistesstörung. Je nachdem, was passiert. Wenn es im Dunkeln auftaucht, habe ich vielleicht eine Angst vor Dunkelheit, etwas. Leicht ist noch nicht ganz so schlimm. Oder wenn es im engen Raum auftaucht, habe ich vielleicht Klaustrophobie, die mich langsam befällt. Oder eine Phobie vor irgendwas anderem. Da gibt es eine ganze Liste an Möglichkeiten, wo man was Passendes raussuchen kann.
Da ja hier die Wahl beim Spieler liegt, denke ich aber trotzdem, dass man innerhalb der Fiktion bleiben sollte. Wir haben ja als Punkt 2, du erleidest eine mittlere Verletzung. Das ist ja nicht immer einsetzbar, würde ich sagen, oder?
Das ist ein interessanter Punkt. Ich würde nämlich sagen, doch, wenn der Spieler, Spielerin wählt, ich möchte nichts davon haben, ich möchte eine Verletzung. Das ist ein interessanter Punkt, weil ich hatte nicht damit gerechnet, als ich das erste Mal gelesen habe, dass man in dem Spielzug zur geistigen Stabilität eine Option ist, eine körperliche Verletzung zu erleiden. Das ist ja sozusagen erstmal irritierend, aber es zeigt, wie Mythos World erzählerisch funktioniert. Und in unserer Spielsitzung, Testsitzung, hat das auch wirklich gut funktioniert. Da war es zum Beispiel so, dass ein Ermittler in der Leichenhalle eine Leiche gefunden hat und eine erschreckende Entdeckung dort gemacht hat und hat gewählt, na, ich hätte gerne die mittlere Verletzung, weil alles andere würde gerade in der Situation sehr, sehr schlecht für mich sein. Und dann muss man überlegen, ja, kann auch zusammen überlegen, sitzt ja zusammen am Tisch. Wo könnte die Verletzung herkommen? Und da war es so, ja, du stolperst zurück, das Licht flackert und geht aus und du stützt dich ungünstig auf dem Tisch ab, wo die Skalpelle liegen und schneidest dir die Hand auf. Es kann also die Reaktion zum Beispiel sein von mir auf die Angst. Es kann natürlich sein, dass Monster, während ich eben schockstarre auf das Ding starre und versuche mich zu sammeln, ne, werde ich verletzt, weil das Monster mich beißt zum Beispiel. Oder ich verletze mich selbst aus Versehen oder etwas anderes passiert. Es kann auch etwas sein, was in der Spielwelt gar keinen Zusammenhang hat, zum Beispiel. Das Monster kann gegen die Wände schlagen und dann fällt irgendwie ein Balken herunter und schlägt mich nieder.
Ja, oder du siehst das Monster, was den Journalisten frisst auf der Straße und ein Auto fährt dich an, weil du vor Schock stehen geblieben bist.
Genau, die Ursache und Wirkung ist nicht zwingend das, was die Charaktere tun oder lassen, sondern es ist eine Ursache und Wirkung, die sich aus der dramatischen Erzählung ergibt. Wenn ich der Meinung bin, die mittlere Verletzung ist das, was es hilft, dann nehmen wir die und erzählen gemeinsam, wie es dazu kommt.
Also es lohnt sich durchaus, einen Blick auf die Umwelt zu werfen, in der sich die Charaktere im Moment aufhalten. Siehe das Beispiel des Leichenschauhauses oder die Straße, auf der Autos durch die Gegend fahren.
Absolut. Und die letzten beiden sind vergleichsweise einfach. Du rennst kopflos davon, ist immer eine gute Reaktion. Interessanterweise macht man das dann, obwohl man eben keine Geistesstörung bekommt. Also man widersteht der Angst, indem man vorher wegläuft. Das funktioniert. Oder verlierst Ausrüstung. In unserer Testrunde war es sehr häufig so, dass, weil sie nicht weglaufen wollten und wussten, wertvolle Ausrüstung verlieren, da wählt die Spielleitung, was das ist. Ich sage, Ausrüstung darf ich verlieren, aber die Spielleitung sagt, was wohl am dramatisch interessantesten wäre, was ich verliere. Und die hatten etwas, ich glaube ein Mythosbuch, was sie auf keinen Fall verlieren wollten. Deswegen haben sie das nicht gewählt. Und Geistesstörung, Verletzung wollten sie auch nicht haben. Das heißt, sie haben sehr oft gewählt, du vergrößerst die Bedrohung. Und das ist für die Spielleitung natürlich eine perfekte Einladung.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil es den Horror nämlich erhöht in der Situation und für die Spielsitzung an sich. Das schreckliche Ding mit den 1000 Mäulern könnte zu einer gewaltigen Größe anschwillen oder es könnte damit beginnen, langsam deinen Namen zu flüstern aus diesen 1000 Mäulern und das geht dann nicht mehr aus deinem Kopf heraus.
Und das finde ich an der spannenden Element von Mythos World. Die Situation fing damit an, dass eine Spielfigur sich der Angst stellen musste und sie endet damit, dass die Situation eskaliert. Es geht am Schluss gar nicht mehr so ganz viel darum, dass jetzt die Angst der Spielfigur im Mittelpunkt stand, sondern während sie das tut, eskaliert die Situation, wird noch bedrohlicher, ich kann noch mehr reinbringen. Und im Grunde so funktioniert Mythos World, dass über diese Spielzüge in einer kontrollierten Weise die Gruppe gemeinsam entscheidet, wie die Geschichte weitergeht, besser wird oder schlimmer wird und man dann weitererzählt, bis das nächste Mal ein Spielzug kommt. Und wenn man das jetzt weiß, wenn man die Grundspielzüge kennt, dann ergeben auch die Spielzüge der Figuren deutlich mehr Sinn. Wir haben zum Beispiel letzte Sitzung dem Journalisten von dir, der hatte den Spielzug nur die Fakten zählen. Und dieser Spielzug nahm Bezug darauf, dass du Wahrheit erkennen oder nach etwas suchen ausführen kannst, nur über die Notizen, die du dir gemacht hast zu einer Situation. Als ob die Situation noch da wäre, aber nur über deine Notizen. Also die Spielfiguren bringen Sonderregeln mit. Mit ihren Fähigkeiten können die Figuren Ausnahmen zu den Grundspielzügen hinzufügen. Die Grundspielzüge funktionieren für alle gleich, aber der Journalist kann zum Beispiel nach etwas suchen, noch etwas anders einsetzen als zum Beispiel der Antiquar. Der macht es dann noch anders.
Und daraus besteht ja dann der Sinn auch der einzelnen Berufe. Also jeder hat den Schwerpunkt in einem anderen Bereich, der nötig ist, um dem Mythos auf die Spur zu kommen. Ich denke, damit haben wir zumindest drei wichtige Spielzüge erklärt. Wir werden uns in weiteren Episoden noch mit anderen Spielzügen beschäftigen. Und von den Regeln her kann man sagen, komplizierter wird's eben nicht. Also das ist alles, was ihr wissen müsst. Es ist mit 2W6 Würfeln. Man addiert seinen Attributsmodifikator hinzu und wirft dann einen Blick auf den Spielzug. Das ist im Grunde alles, was nötig ist.
Die Grundregel der Mythos World bedeutet, beginne und ende in der Erzählung. Die Erzählung sagt mir, wann ein Spielzug ins Spiel kommt. Der Spielzug sagt mir, wie die Erzählung nach seinem Ende weitergehen wird. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit so Abenteuerspielbüchern. Wenn du das tust, dann mach auf Seite 3 weiter. Wenn du das tust, mach Seite 2 weiter. Nur, dass dir es komplexer wird und die Regeln verschiedene Optionen der Erzählung mir präsentieren und ich entscheiden kann, welche Probleme möchte ich als nächstes angehen.
Gut, dann schauen wir uns beim nächsten Mal einen weiteren Aspekt von Mythos World an. Und bis dahin können wir nur noch mal sagen, die Vorbestellung läuft noch. Wir sind bereits über die Hälfte finanziert. Das sieht alles sehr gut aus. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann im Laufe des Jahres eine Printversion in unseren Händen haben werden. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, Stefan, und schauen an, was es weiteres für Mythos World gibt.
Alles klar, ich freue mich drauf.
Sehr gut, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Tschüss.
Intro und Outro stammen von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel Mythos Intro. Falls euch das Ganze gefällt, schaut doch einfach mal unter www.kidicarus.de nach und hört euch andere Songs von Konrad an. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Podcast zu Mythos World. Bis dann, tschüss!